ich bin aufgewachsen, die ersten im Prinzip 19, 20 Jahre in der DDR. Und das Wir ist meine Prägung gewesen, immer. Und bei uns war es natürlich aus einer politischen, unausgesprochenen Verbindung, die wir alle miteinander hatten, also eine Haltung, die wir hatten, so wo klar war, jeder weiß, was los ist und wir vereinigen uns und schreien auf, soweit wir können. Also, und aus diesem Wir, und das finde ich so schrecklich, im Moment entwickelt sich immer mehr, du gehst immer mehr auch ich ins Ich. Und das macht mich so irre traurig, weil auch ich mich erlebe im Rückzug in die Familie, ein Rückzug mit der Familie in die Natur. Und du sagst, nee, ich mache jetzt nicht mehr den Mund auf, weil du kannst den Mund nicht aufmachen, weil du wirst sofort gesteinigt.
Hallo ihr Lieben, wie schön, dass ihr auch in dieser Woche bei einer neuen Folge von Road to Glory mit dabei seid. Mein heutiger Gast ist die Schauspielerin Claudia Michelsen, die 1994 mit dem TV-Drama »Das schafft die nie« ihren Durchbruch feierte. Für ihre Leistung wurde sie damals mit dem Max-Ophüls-Preis als beste Nachwuchsschauspielerin ausgezeichnet. Heute zählt Claudia Michelsen zu den bekanntesten und renommiertesten Film- und Theaterschauspielerinnen im deutschsprachigen Raum. Weitere Meilensteine ihrer inzwischen bereits rund 35 Jahre umspannenden Karriere, Polizeiruf 110, Der Turm, 12 heißt Ich liebe dich oder die von Fans fast schon kultig verehrte Kudamm-Reihe, die 2025 fortgesetzt wird. Jetzt ist Claudia Michelsen im ARD-Mehrteiler Informant Angst über der Stadt zu sehen. Ein Thriller, in dem ein geplanter Terroranschlag auf die Hamburger Elbphilharmonie verhindert werden soll. Wir sprechen über die Fähigkeit, sich selbst verzeihen zu können, den Luxus des Älterwerden, Vergänglichkeit, Filterblasen, ihre Liebe für Spiritualität, Politikversagen, Selbstreflexion und die immer tiefer werdenden Gräben in der Gesellschaft. Claudia Michelsen verrät, wie ein schwerer Unfall ihren Blick auf das Leben geschärft hat, wieso es ihr so schwerfällt, Menschen loszulassen und es in ihren Augen keine Berufspolitiker mehr geben sollte, weshalb sie das Gefühl von Wut am liebsten gar nicht mehr in ihrem Leben verspüren möchte und warum ihr das Wir und das Miteinander in unserer heutigen Gesellschaft viel zu kurz kommt. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Claudia Michelsen.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel.
Claudia Michelsen, herzlich willkommen bei Road to Glory.
Dankeschön.
Wir sind hier im Wilmina Hotel in Berlin-Charlottenburg.
Machen jetzt Werbung für das
Hotel. Wir müssen einmal ganz kurz eine Werbung machen, weil ich habe ganz nett mit dem Public Relations Mensch gesprochen. Der hat uns hier diesen Raum gelassen. Deswegen möchte ich gerne einmal das Hotel betonen. Claudia, wenn du merkst, dass du morgens aufwachst und spürst, das wird nicht so geschmeidiger Tag. Ich habe richtig schlechte Laune. Hast du dann einen Tipp, wie du gegensteuern kannst?
Also ehrlich gesagt kann ich mich gar nicht erinnern, dass ich mit schlechter Laune aufwache.
Also du bist ein optimistischer, gut gelaunter Mensch.
Ja, ich jeden Morgen, dass ich überhaupt aufwache. Ich bin kein Morgenmuffel, nennt man das ja, oder schlecht gelaunter Morgen. Ich werde sogar immer mehr, umso älter ich werde, es wirklich lustig, zum Morgenmenschen. Und ich brauche aber dann auch Zeit morgens, immer mehr, dass ich so total ruhig in den Tag kann. Und nee, ich freue mich dann.
Und Morgenmensch, ist das für dich dann auch eine Uhrzeit mal 6 Uhr? Oder?
Tatsächlich. Ich krieg's noch nicht wirklich hin, weil ich gehe dazu. Dafür gehe ich noch viel zu spät ins Bett. Also ich müsste eigentlich mir mal angewöhnen, früher ins Bett zu gehen.
Ja,
das gelingt mir noch nicht so und dann habe ich natürlich leichten Schlafmangel.
Wann hast du zuletzt einen derart intensiven Traum gehabt, dass du dich am nächsten Morgen noch an zumindest Fragmente erinnern konntest oder an Details?
Ehrlich gesagt, mehrmals in den letzten Monaten. Tatsächlich. Sehr intensiv. Und auch teilweise erschreckend. Also
kannst du uns einen kleinen
Nase sagen?
Das ist zu intensiv. Schade.
Weil das hat ja auch oft mit deinem Leben zu tun. Also es ist ja eine Bebilderung von etwas, was dich wahrscheinlich im Unterbewusstsein gerade beschäftigt oder was du verabschieden musst oder was du verarbeiten musst oder begrüßen musst. Also da. Und dann habe ich es aber manchmal monatelang gar nicht. Ich erinnere die nicht. Aber ich habe mal gelesen, man kann das trainieren. Du kannst trainieren, dass du Träume, also dass du dich erinnerst. Und ich glaube, man soll dann gleich morgens nach dem Aufwachen was aufschreiben.
Genau.
Also noch irgendwas. was dir noch?
Schlaftrunken, egal ob der Partner, die Partnerin dann geweckt wird, ne, weil es ist ja nicht schon immer hell. Manchmal im Winter musst du das Licht anstellen. Aber findest du denn das Thema Traumdeutung generell spannend oder ist das dir zu esoterisch aufgeladen? Hast du dich damit mal beschäftigt? Nee, weil es ist ja Psychologie.
Ich liebe ja Esoterik. Also ich bin jetzt kein, ist mir zu esoterisch, das habe ich gar nicht. Also ich würde es aber auch nicht Esoterik nennen bei mir. Ich glaube, ich liebe Spiritualität. Das ist, glaube ich, besser formuliert. Esoterik hat einen anderen.
Ja, Esoterik.
Leider denkt man so einen negativen
Astro-TV und solche Geschichten.
Das ist einfach nicht gut. Also damit habe ich natürlich auch nichts zu tun. Ja. Aber ich glaube, ich bewege mich gerne, wenn es um Spiritualität geht, aus unserem Kulturkreis mal raus. So, und also wir sind hier nicht das Ultimative, sondern es gibt halt tatsächlich noch Völker, die eine andere Form von Heilung auch betreiben und so weiter. Also da bin ich schon ein bisschen unterwegs. Das finde ich total spannend.
Es gibt tatsächlich Dinge zwischen Himmel und Erde, die nicht so zu erklären sind. Und da sind wir zu blockiert inzwischen.
Völlig blockiert, glaube ich auch. Also was zum Beispiel, was ich irre spannend finde, dass, und das wissen viele Leute, wenn sie sich mal selber überprüfen, wenn du Tiere hast und du hast eine Krankheit, Tiere übernehmen ja tatsächlich Krankheiten. Also von Menschen oder Stresszustände oder, also gestresste Tiere haben ja ganz oft, das hat dann mit den Leuten zu tun, die sie umgeben. Und wenn du das jetzt auf Menschen überträgst, natürlich kannst du dann auch energetisch miteinander, Zwillinge, gibt es irre Studien, ne, dass die sich in weiter Entfernung spüren, die sich gegenseitig. Also, naja, egal.
Nee, ich finde, da könnte man eine eigene Folge drüber machen. Deswegen, also ich finde das total spannend. Wie viele Stunden braucht denn eine Claudia Michelsen, damit sie einigermaßen fit ist? Variiert das bei dir? Oder
also der Idealfall wäre, den schaffe ich aber wirklich fast nie. Also Minimum 7 Stunden Schlaf, 8 ist besser. Wenn es noch länger ist, noch besser.
Und wenn du da runter bist, dann kannst du eine Grumpy Lady werden. Oder, nee, weil du sagst, du bist schlecht. So eine schlechte Laune gibt es ja bei dir.
Ich bin nicht grumpy. Ich glaube, ich werde unleidlich, nenne ich es mal so, wenn ich merke, also am Set oder so vor allem, es gibt so Machtspiele oder von oben nach unten, Leute werden schlecht behandelt oder dann kann ich ziemlich unleidlich werden.
Also gibt's das immer noch, weil es gab ja nun zu Recht auch durch den Fall Til Schweiger natürlich, ne, wurde das ja groß medial aufbereitet und da gab's so eine Entwicklung, dass eben viele auch sagen, nee, das lassen wir uns nicht mehr gefallen, aber die Machtstrukturen sind teilweise noch so, wie sie auch schon seit Jahrzehnten sind.
Aber es ändert sich. Weißt du, das Problem ist ja auch, wenn du dann so, dann hast du, also ich drehe gerade einen Polizeiruf und es ist, also ich bin so im Glück, weil wir so ein tolles Team gerade haben, da ist so keiner, ich kann es gar nicht fassen, weil da ist so keiner, der so ausschert, weil er vielleicht privat irgendwie ein Problem hat oder was auch immer. Das sind alles so ganz geerdete Leute und einfach nur gut miteinander. Das ist wirklich, also da kommt ja, weißt du, immer bei so einem Dreh kommt so ein Team zusammen, dann hockst du 4 Wochen zusammen oder eben bei Mehrteilern länger oder Serien, dann sind es ja Monate, aber keiner weiß, wie das energetisch, ob das funktioniert. Du weißt es nicht vorher. Und dann manchmal fliegt so ein Team dann ab. Und das ist gerade diesmal so. Toll. Das ist wirklich ganz toll. Was ich jetzt, aber was wollte ich eigentlich erzählen? Ach so, wenn jetzt, weißt du, was halt jahrelang so praktiziert wurde, also wenn Schauspieler oder Regisseure oder wer auch immer, es gab immer diese Machtposition. Und wenn dann ein Tonmann oder der Angler, weißt du, vom Ton, der einfach jemand, der jetzt auch ganz normal seinen Job macht. Der wird dann einfach, wenn es dem Schauspieler nicht passt, wird der zusammengefaltet oder wie auch immer, so war das. Und dann traut er sich ja gar nicht zu, sich zu verteidigen oder zu reagieren, weil es darf niemand am Schauspieler rumwackeln. Und was ist denn das für eine verkorkste, kranke, wie nenne ich das jetzt?
Das ist eine Struktur, eine Machtstruktur.
Struktur, genau, das ist doch völlig bekloppt. Und dass das jetzt langsam, also wirklich ins Bewusstsein rutscht, dass auch Leute nicht mehr sich jeder alles erlaubt. Also das passiert schon.
Das ist gut zu wissen. Du bist aktuell in einem, finde ich, sehr spannenden Mehrteiler zu sehen, der ARD-Produktion Informant Angst über der Stadt. Und da spielst du Emilia Bach, die Frau eines LKA-Beamten, gespielt von Jürgen Vogel, der jahrelang als verdeckter Ermittler gearbeitet hat und nun in Hamburg einen Terroranschlag auf die Elbphilharmonie verhindern soll. Und ich erzähle das deswegen so ausführlich, weil deine Welt gerät ins Wanken, weil du im Laufe dieser Produktion nicht mehr weißt, ob du deinem Mann noch vertrauen kannst. Was weißt du eigentlich über ihn genau? Was liegt in der Vergangenheit? Betrügt er dich? Das ist die große Frage. Sie hat das Gefühl, dass sie in wichtigen Fragen angelogen wurde. Wie gehst du damit um, wenn du von Menschen schwer enttäuscht oder eben auch, wenn dein Vertrauen missbraucht wurde oder wird?
Es kommt natürlich immer darauf an, wer es ist. Aber sagen wir mal, es ist jemand, der dir sehr nahe steht, dann habe ich da lange dran zu knabbern. Also erstmal öffne ich nicht so schnell mein Herz und wenn ich es einmal geöffnet habe, dann ist das, ehrlich gesagt, kann das nicht so schnell umfallen.
Kann nicht so schnell durchbrochen werden oder umschlagen, ins Gegenteil, ne, dass du dann...
Es ist dann stabil und da und hält sehr viel aus und ist wirklich dann, also man kann sich drauf verlassen auf das Herz von mir. So. Und wenn das dann aber enttäuscht wird, da rutsche ich fast in so eine kindliche Hoffnungsnummer und kann das nicht fassen und so. Also das ist schon...
Bist du dann jemand, der dann, also ich hoffe mal, dass es nicht so oft in deinem Leben bisher passiert, ist das dann, dass es so, passiert. Ja, na gut, aber also wie schnell?
Ich bin 55, da ist es schon ein paar Mal passiert.
Ja, ich finde es natürlich immer schlimm. Ne, wenn, ja, ist tatsächlich so, aber hast du dann die Gabe auch verzeihen zu können oder hast du dich dann auch von diesen Menschen tatsächlich entfernt? Weil also da gibt es ja verschiedene Charaktere, die einen sagen, nein, die oder derjenige ist mir so nah, so wichtig, da möchte ich dann auch eine zweite Chance geben, möchte ich kämpfen. Andere sagen, nein, wenn man mich so hinters Licht geführt hat, wenn man mich so missbraucht hat, mein Herz so benutzt hat, dann möchte ich das auch gar nicht mehr.
Das kann ich sehr gut verzeihen. Das kann ich sehr gut. Aber irgendwann, naja, also du, es gibt ja keine, das ist wirklich auch das Tolle, ich kann ja nicht sagen, wie mein Herz sich weiterhin verhält. Da gibt es keinen Plan, ich kann keinen Schalter anschalten oder ausschalten. Es kann sein, dass es sich schließt und einfach da was kaputt gegangen ist oder es bleibt offen und sagt, ich verzeihe, es ist überhaupt gar kein Problem. Aber so im Regelfall kann ich eigentlich ziemlich gut verzeihen.
Es ist manchmal so, dass man auch lernen muss. Mir ist es gegangen mal so, dass ich dann verziehen habe und trotzdem dann wieder auf die Nase gefallen bin. Also hat der Mensch nochmal mein Vertrauen missbraucht. Und das tut natürlich noch mehr weh.
Ah, der gleiche Mensch.
Ja. Und das ist dann wirklich, wo du denkst, boah, also habe ich so schlechte Menschenkenntnis.
Deswegen, naja, das kommt trotzdem. Ja immer alles zu dir. Jetzt werden wir spirituell.
Ja.
Damit du was lernen kannst. Solange du das nicht gelernt hast, wird es leider weiterhin zu dir kommen.
Man muss seine Lektionen lernen. Ja. Das Universum wird einen da immer wieder prüfen. Da bin ich auch ein Fester.
Ich sag dir, wir müssen
eine
universelle, spirituelle.
Der spirituelle Talk mit Claudia und Alex. Auch wenn dein Charakter Emilia Bach feststellen muss, dass ihr Mann nicht wahrhaftig war und dass da sie kommt immer, ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, aber sie kommt, ne, sie kommt ihm hinter die Schliche. Sie versucht aber, das finde ich sehr charmant, sie hat so einen scharfen, subtilen Humor. Also das ist manchmal sehr schwarz. Also es gibt jetzt nicht viele Szenen, aber manchmal habe ich das so interpretiert. Ja, da ist eine Frau, die auch trotz allem sehr stark ist und die das Ganze mit Ironie und Humor versucht zu nehmen. Wie bist du da als Privatmensch? Kannst du viel auch mit Humor verarbeiten, viel mit Humor? Ja, verarbeiten ist das richtige Wort. Ne? Also das Humor hilft ja unglaublich oft, ne, bei einer Situation.
Ehrlich gesagt immer mehr und immer besser. Aber natürlich nicht, wenn dein Herz schwer verletzt wird, dann kannst du es auch nicht mit Humor mal so schnell zur Seite schippen. Aber doch, ich kann eigentlich mit Humor eine Menge, immer mehr. Und ich glaube, das ist der Luxus vom Älterwerden.
Ist es dann eher schwarzer Humor? Ist es, also was für ein Humor ist das? Weil da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Facetten.
Nee, Zynismus liegt mir eigentlich total fern. Ja. Ich bin auch nicht so ein schwarzer Humor. Ich gucke gerne schwarze Komödien, aber ich selber kann das nicht produzieren. Also das ist so in meinem Leben, im Privaten.
Ja. Kernstory von Informant ist ja, wie gesagt, der drohende terroristische Anschlag auf die Elbphilharmonie in Hamburg. Die deutschen Polizeibehörden möchten das verhindern, auch durch die Hilfe eines afghanischen Informanten. Das ist ja der titelgebende Darsteller. Nun ist leider nicht nur nach Solingen das Thema Terror und Angst auch vor möglichen Anschlägen akuter denn je. Was machen Meldungen wie aus Solingen mit dir und also dieses Gefühl, Mensch, entgleitet uns da irgendwas? Innere Sicherheit ist ja auch was ganz Wichtiges und was, an das wir uns gewöhnt haben. Was für Gedanken hast du persönlich nach diesen ganzen Vorfällen der Vergangenheit?
Ja, das ist eine gute Frage, aber eine schwere Frage, weil ich da auch ehrlich gesagt keine klare Antwort drauf habe. Und selber in so einer Ohnmacht schwebe, dass ich nicht weiß, also was ich weiß, ist, dass damit nicht gut umgegangen wird und wurde. Und da ist einfach viel versäumt worden. Das ist offensichtlich. Also auch, ich habe so tolle Leute kennengelernt. Also wir haben diese SOS Humanity Veranstaltung gemacht, mehrmals, ne, Leute, die wirklich geflüchtet sind. Und das sind einfach so zauberhafte, großartige Menschen, die so schwere Geschichten haben, ja, wo ich sage, da können wir einfach hier dankbar sein, dass die da sind und die arbeiten und sind
wie
Ärzte
die Mehrheit,
und sind ein Pianist, aber der, es ist
Und die sind ja leider auch dann so, Opfer dieser Geschichte, ja, weil, ne, weil eben das gesellschaftliche Klima verschlechtert sich aufgrund dieser schlimmen Fälle.
Das wird verallgemeinert und das ist dann eben schwarz-weiß und das wird nicht mehr differenziert. Das ist das Problem. Und das liegt aber daran, dass meiner Meinung nach wirklich die Politik so viel versäumt hat, auch Leute aufzufangen oder sie aufzufangen, weiterzuführen. Also da gibt es solche Versäumnisse. Bis hin zu, die Kids sind in den Schulen, die Lehrer kommen nicht mehr klar in den Klassen, also die anderen Kinder dann auch nicht. Also das erzeugt so viel Unmut, ich will es mal gar nicht Hass nennen, aber Unmut, um es jetzt mal liebevoll zu sagen. Und es ist für mich, ganz ehrlich, simpel auf den Punkt zu bringen, das große Versäumnis der Politik. Also weil ich finde auch immer, weißt du, alle wundern sich jetzt über so Wahlergebnisse. Nein, das sind demokratische Wahlen. Das ist, was die Leute wählen. Jetzt müssen wir doch eigentlich nur sagen, warum? Woher kommt das? Wie sind die da hingekommen? Also auch diese, dann gibt's wieder die andere Seite, die sagen, ne, alle AfD-Wähler sind natürlich Nazis. Nein, das ist ja auch völlig undifferenziert. Also so, wie geht's mir mit dieser ganzen Situation? Super schwer und ich bin irre traurig drüber, weil ich komme ja aus dem Osten und gut, das ist jetzt auch schon sehr lange her. Aber ich bin aufgewachsen, die ersten im Prinzip 19, 20 Jahre in der DDR. Und das Wir ist im Prinzip meine Prägung gewesen, immer. Weißt du, ich kann gar nicht sagen, das ist jetzt nur eine Ostgeschichte.
Ich glaube, das Wir war, es hört sich jetzt so an, früher war alles besser. Es war sicher nicht früher alles besser, aber das Wir und Miteinander war schon in den 70er und 80ern anders. Auch in den 90ern. Ja. Es hat sich die letzten 20, 30 Jahre leider sehr nach unten entwickelt, also negativ.
Ja, und bei uns war es natürlich aus einer politischen, unausgesprochenen Verbindung, die wir alle miteinander hatten, also eine Haltung, die wir hatten, so wo klar war, jeder weiß, was los ist und wir vereinigen uns und schreien auf, soweit wir können. Also und aus diesem Wir, und das finde ich so schrecklich, im Moment entwickelt sich immer mehr, du gehst immer mehr auch ich ins Ich. Also wie, nicht ich, me, myself und I, da bin ich sowieso die Letzte, weil ich kann solche Leute nicht, mit denen kann ich nichts anfangen, die sich nur um sich selber drehen und mit sich selber beschäftigen von morgens bis abends. Kann aber jeder machen, wie er es möchte, nur ich finde, es gibt so viele Dinge zu tun, also sprich Arche und so weiter, aber und das macht mich so irre traurig, weil auch ich mich erlebe im Rückzug in die Familie, ein Rückzug mit der Familie in die Natur. Also, und du sagst, nee, ich mache jetzt nicht mehr einen Mund auf, weil du kannst den Mund nicht aufmachen, weil du wirst sofort gesteinigt.
Aber das finde ich auch mutig und gut, dass du das sagst, weil es wird ja häufig so ein bisschen ins Lächerliche gezogen, wenn es Umfragen gibt und da wird gesagt, ja, ich traue mich nicht mehr als Bürger alles zu sagen, weil natürlich kann man alles sagen, aber es gibt dann teilweise auch richtig heftig Gegenwind. Und da sagen natürlich dann die Leute, ja, wenn du was Unsagbares sagst, darum geht es aber in meinen Augen gar nicht. Es geht ja nicht darum, wenn man natürlich rechtsradikalen Mist von sich gibt, dann muss man damit rechnen, dass man die Reaktion an. Aber es gibt ja Dinge, die jetzt auch, also gerade was du angesprochen hast, generell, dass da Fehlentwicklungen waren, wenn das noch vor 5 Jahren angesprochen wurde oder vor 10, da hieß es gleich, huhuhu, das ist ja auch rechtsradikal. Mhm. Das bricht Gott sei Dank ein bisschen auf. Das ist tatsächlich
das
da so.
Das habe ich noch nicht erlebt.
Hast du noch nicht erlebt, nee. Okay. Ja, das vielleicht aber bin ich dazu
mich,
optimistisch.
Wenn du,
aber, ja, also vielleicht dieses Jahr das erste Mal habe ich das Gefühl. Also sicherlich war es war natürlich auch die Corona-Zeit. Wir haben natürlich jetzt auch schwere Jahre hinter uns und immer noch da. Ich sage nur Ukraine-Krieg, es ist eine sehr, sehr herausfordernde Ära, in der wir leben, glaube ich. Und auch was so den gesellschaftlichen Diskurs angeht. Aber das ist, wie gesagt, natürlich auch ein schweres Thema.
Es gibt
keinen
Diskurs, das ist das Problem. Ja. Weißt du, es ist nicht möglich. Du wirst gesteinigt, wenn du nur mal sagst, ich gebe zu bedenken das. Ja, du musst ja gar nicht sagen, ich habe die absolute Wahrheit gepachtet. Niemand hat das. Es wird aber so eben behauptet und dann ist es schwarz-weiß und rechts links.
Mein Herz geht auf, liebe Claudia, weil das
Rot
ist tatsächlich
und
so, ja.
Es
gibt so viele Grautöne und es gibt so viele differenzierte Dinge und das wird immer mehr vergessen und es ist halt sehr, sehr plakativ, sehr schwarz-weiß, wie du schon gesagt hast.
Aber ich hoffe tatsächlich auf unsere nächsten Generationen. Irgendwie habe ich da ein sehr gutes Gefühl. Da kommen echt tolle junge Leute nach. Also jedenfalls in meiner Umgebung.
Wie wichtig ist es denn in deinen Augen für unsere freie Gesellschaft anhand von diesen Bedrohungen, wie mögliche Terroranschläge, nicht zurückzuweichen? Weil da gibt es ja auch im Film ein Zitat, da sagt der Intendant von der Elbphilharmonie, dass in dem Moment, wo sich die Kunst der Gewalt beugt, verliert sie die Bedeutung für die Freiheit. Das ist natürlich jetzt nur auf
toll.
Das Thema Kunst ausgelegt.
Hab ich vergessen. Sehr toll.
Ist schön, finde ich auch. Aber es gilt ja generell für unsere Gesellschaft. Ich sage nur das Beispiel, Taylor Swift-Konzerte wurden in Wien abgesagt, weil eine Terrorwarnung da war. Findest du das wichtig, gerade wenn es so Warnungen gibt? Natürlich muss man dann alles tun, es muss super sorgfältig kontrolliert werden, aber davor zurückzuweichen ist ja letztendlich dann auch einzuknicken vor dem Terror. Ich finde das eine ganz schwer.
Also weil du riskierst ja viele, also weißt du, du gehst ja Damen irgendwie auf Kosten vieler Menschenleben. Und Leute, die da, also ich finde das.
Also war die richtige Entscheidung, finde, das alles abzusagen, ne? Migration ist gut und wichtig. Ich finde, das ist eine Bereicherung. Und ich bin der Meinung, wir haben auch in meinen Augen kein grundsätzliches Migrationsproblem. Wir haben ein Problem mit oft jungen, bindungslosen, gewaltbereiten Männern aus bestimmten Kulturen. Und die radikalisieren sich immer stärker. Und das ist, finde ich, eine unbequeme Wahrheit, die jahrelang nicht angesprochen wurde. Jetzt wird das langsam angesprochen. Ist in deinen Augen wirklich ein Versäumnis gewesen? Nicht nur von der Politik, weil ich finde, man kann nicht immer nur auf die Politik zeigen. Es ist gesellschaftlich, es ist medial, es ist von uns Bürgern, dass dieses Problem, dieses importierten Islamismus zu sehr weggedrängt wurde. Weil das ist, finde ich, das Hauptproblem. Das ist eine kleine, aber radikale Minderheit. Wie siehst du das? Ist das zu lange verschwiegen worden?
Also bei mir fängt es tatsächlich in der Politik an. Weil fang doch mal an, die Jungs anders zu integrieren, denen Aufgaben zu geben, die auch arbeiten zu lassen und nicht, sie müssen monatelang oder dürfen gar nicht arbeiten. Das ist...
Darf ich kurz aber einfügen, klären? Ja, da gibt es natürlich dann wieder Menschen, die jetzt sagen, wir haben da so viele Milliarden ja auch schon investiert in Integrationsprojekte und es gibt leider eine kleine, aber harte Minderheit, die sich einfach nicht integrieren lassen will, würden jetzt Kritiker sagen. Siehst du das menschenfreundlich und sagst, nee, das ist dann einfach der falsche Ansatz?
Da kann ich nicht mitnehmen, weil ich das ja nicht so vor Ort irgendwo erlebt habe. Also das ist, verstehst du, das ist jetzt was, was ich höre, aber nicht erfahren habe.
Okay. Aber also du sagst schon, Mensch, macht eure Hausaufgaben. Es fängt wirklich als Teenager, als Kind schon an, dass einfach viel mehr gemacht wird, dass eben sowas gar nicht passieren kann, diese Radikalisierung. Und dieser Zugehörigkeitsgefühl ist, glaube ich, so ein Thema, ne? Dass viele junge Männer da meinen, ja, jetzt bin ich hier in so einer Community und kann mich da so ein bisschen, ja, für mich gebraucht, für mich aufgebaut. Also ich höre ja raus, dass du sagst, also da muss einfach in der Schulzeit.
Ich vermute oder hoffe, also ich kenne auch einen, der sich wirklich total um diese Jungs kümmert und wirklich vor Ort ist, den Jobs besorgt und so weiter. Ja. Aber inwieweit diese andere religiöse und kulturelle Prägung, inwieweit du die nochmal da was öffnen kann, das kann ich nicht einschätzen. Weißt du, dass du sagst, wir sind hier in einem anderen Kulturkreis und doch, tatsächlich ist es so, dass hier Frauen einen anderen Stellenwert haben oder anders behandelt werden.
Ja, oder
es
ist auch so. Schwule Männer oder was weiß ich, ne? Oder es ist einfach, genau. Also
schwule die Männer zum Beispiel auch, also homosexuell. Es ist so, und inwieweit du da, das wird wahrscheinlich auch unterschiedlich sein, weißt du? Manche sind offen, weil sie einfach hier ein Leben aufbauen wollen und manche sagen, habe ich gar keinen Bock drauf.
Einige sind sogar deswegen geflüchtet, weil sie lesbisch, schwul sind und aus diesen Ländern, weil sie halt da verfolgt werden. Deswegen kommen sie ja nach Deutschland.
Also auch schon wieder alles in einen Topf.
Grautöne, die Verrohung der Gesellschaft, der Niedergang des Miteinanders. Du hast es auch vorhin schon gesagt, Miteinander war früher viel mehr das Wir-Gefühl. Ich finde, die Spaltung der Gesellschaft hat rapide zugenommen und natürlich Corona-Zeit, dann Ukraine-Krieg, die Ampelpolitik, die Vogue-Bewegung spaltet. Viele finden das alles zu viel.
Cancel Culture.
Genau, riesiges Thema. Der Prozess wird leider nicht aufgehalten. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Jahr so ein kleiner Shift, also irgendwas ändert sich da in meinen Augen. Vielleicht bin ich auch zu optimistisch, aber was können wir denn alle machen, dass diese immer tiefer werdenden Gräben mal ein bisschen angefangen werden, zugeschüttet zu werden? Weil ich habe wirklich Angst. Ich finde, das wird immer schlimmer, immer vergifteter, dieser gesellschaftliche Diskurs, sofern man nicht in seinen Bubbles ist.
Beschreib mir
noch
mal den Graben. Was ist der Graben für dich?
Der Graben ist für mich, dass es tatsächlich nur Schwarz-Weiß gibt, was du schon gesagt hast. Dass es eben Leute gibt, die sagen, ich möchte diese Politik nicht mehr. Ich finde das unmöglich, was jetzt passiert. Das ist mir alles zu sehr ideologisiert etc. pp. Also allein das Thema Ampel pro und contra. Es gibt ja auch Menschen, die Ampel gut finden. Weiterhin. Also die sagen, das ist eine richtige Politik. Auch die grüne Politik ist super wichtig, zukunftsorientiert.
Verrückt, ich kenne
das
keinen.
Wird. Das meine ich, weißt du, diese Gräben, und ich rede jetzt nicht von Corona, das hat auch gespalten, muss man auch sagen, da gab es auch nur Schwarz-Weiß, brauchen wir nicht drüber zu reden, ne? Fand ich auch ganz furchtbar.
Was können wir machen? Die Keyworte oder wie auch immer, das wären für mich Zuhören und Toleranz, und das ist alles.
Nun kann man es ja nicht backen, ne? Weder zuhören.
Also erstmal zuhören, was der andere meint, und egal wie in Gänsefüßchen radikal das ist, erstmal. Und dann versuchen rauszufinden, warum, wo kommt's her? Passiert da viel, weil Unbildung, also weil es einfach nicht, weil die Leute nicht gebildet sind? Also woher kommt dann ein Halbwissen? Oder ist das nur die Sehnsucht nach Veränderung, radikal, egal wie? Ist mir wurscht, aber Hauptsache, wir wollen jetzt was anderes, weil das wollen wir nicht mehr. Ich vermute, dass das auch ganz oft der Fall ist, weil viele Leute können auch nicht mehr. Wir kriegen das ja auch in den Archen mit. Das ist Weißt du, der Bernd Siegelkopf hat mal zu mir gesagt, das Schönste wäre eigentlich, wenn wir alle Eichen schließen könnten. Und das, nee, wir machen eine nach der anderen auf und noch mehr und noch mehr und noch mal. Und das in einem Land wie diesem. Das heißt, wir haben überall immer Brennpunktgebiete, wo wir sind inzwischen bei jedem dritten bis vierten Kind lebt in der, unterhalb der Armutsgrenze.
So traurig,
in Deutschland.
Ja.
Das kann doch nicht sein. Weißt du, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber eben, ich glaube wirklich, jetzt zurückzukommen, zuhören. Du musst den Leuten zuhören und die abholen und nicht sagen, das sind alles Nazis oder was auch immer, sondern findet mal raus, wie das dahin kommen konnte. Wieso ist das die einzige Alternative für viele?
Genau, das meine ich nämlich auch mit diesen Gräben, ne, dass das immer zunehmend immer mehr, nicht nur im Ostdeutschland, sondern ja auch in Westdeutschland hat die AfD immer höhere Umfragewerte. Und das wird so weggewischt, ja, das sind alles Abgehängte, die sind alle zu blöd und das sind Nazis, ja, und genau. Das ist halt fatal, weil dadurch wird ja immer mehr eine Radikalisierung befeuert und auch durch natürlich diese Brandmauer, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, möchte ich hier gar nicht kommentieren, das ist für mich fatal, weil beim nächsten Mal werden dann noch mehr Leute wahrscheinlich, ja, weil sie sich gar nicht mehr gehört fühlen, ne? Und das ist halt traurig und das meine ich auch mit diesen gesellschaftlichen Gräben, weil du mich ja gefragt hast, ne? Aber wir können einfach nur hoffen, ne, dass die Jugend das richtet.
Ja. Was ich so, weil ich habe so viele Leute in meinem Umfeld, die sind alle erschüttert über diese Wahlergebnisse und so weiter.
Ja.
Du, ich freue mich auch nicht drüber.
Nee, das tun
aber
wir, glaube ich,
alle. Aber es ist nur mal ein Spiegel von etwas, das was da ist. So. Und jetzt da reinzugehen und zu sagen, wartet mal kurz, stopp, wir müssen da ganz anders mit umgehen. Das ist nun mal da. Du kannst ja nicht sagen, das ist das Allerletzte und wir.
Und das ist undemokratisch, das sind undemokratische Stimmen, wo man sagt, hey, nee, eben, also das ist schwierig.
Nein, das ist
ne?
nicht.
Das Thema ist sehr schwer, es ist auch sehr bedrückend, deswegen mache ich jetzt mal einen Cut.
Ich will da noch einen Satz. Ich finde, ich bin total dafür, Berufspolitiker abzuschaffen. Ich glaube, das ist das große Dilemma. Sie sind natürlich auch so unfassbar abgesichert. Also sie müssen so und so viel Zeit müssen sie schaffen und dann kriegen die ihre Gehälter und ihre Renten und ihre, was weiß ich nicht.
Und machen noch irgendwelche Vorträge später, sind Beratungs.
Kriegen auch noch Geld. Also, und es ist so weit weg von den Leuten, die jede Woche um ihr Leben kämpfen. Also wir haben in der Arche Mütter oder Väter, die wissen nicht, wie sie die nächste Woche, wie sie das Essen auf den Tisch bekommen sollen. Dann essen die selber weniger. Das kann doch nicht sein. Also ich meine, damit die Kinder und dann natürlich ganz sicherlich nicht mehr gesund ist, Essen. Dann geht es ja immer weiter. Die Kinder können nicht mit auf Klassenfahrten und
so. Das ist so traurig, ja.
Und ich glaube, dass die Politik das zum Großteil gar nicht weiß. Die wissen nicht, was los ist. Also, ja, aber die sind halt auch in zu sicheren Sesseln.
Es gibt natürlich auch.
In Frankfurt am Main eine Schule, wo seit irgendwie Monaten keine Toiletten gehen. Stell dir das mal vor. Also, okay.
Ein harter Cut. Jeder hat ja eine ganz eigene Definition von dem großen Wort Erfolg. Und da mein Podcast ja Road to Glory heißt, muss ich natürlich auch ein bisschen über Erfolg und Karriere mit dir sprechen. Was bedeutet es für dich, erfolgreich zu sein? Das muss ja gar nicht auf den Beruf gemünzt sein. Was ist für dich Erfolg im Leben? Jetzt kommt hier der Deep Talk mit Claudia
Michnik-Bitzen. Ich glaube, für mich ist sehr wichtig, in Bewegung zu bleiben. Also gedanklich, emotional, seelisch, physisch auch. Und das heißt, im Prinzip, bei mir ist es ganz wichtig schon immer gewesen, ist die Neugier. Und ich umgebe mich auch gerne mit Menschen, die tatsächlich, oder mir geht es besser mit Leuten in meiner Umgebung, die neugierig sind. So Menschen, die irgendwie schon alles wissen und abgeschlossen haben, sage ich mal, da kommst du ja nicht in den Dialog, also ich nicht. Und ich glaube, was ist Erfolg? Erfolg ist halt auch so ein, das ist kein Wort, was mir so nahe ist irgendwie. Ich habe mit Erfolg eigentlich nicht so viel zu tun.
Ja, da bist du sehr bescheiden, liebe Claudia, weil ich finde schon, du bist schon eine der tollsten und auch bekanntesten Schauspielerinnen Deutschlands. Auch wenn du das nicht gerne hörst, du bist ja erfolgreich in dem, was du tust, das sogar sehr.
Das beschämt mich immer. Also ich freue mich natürlich doch darüber. Ich glaube, ich merke das bei den Lesungen, wenn ich dann so durchs Land tingel. Ich sage wirklich manchmal habe ich das Gefühl, okay, jetzt bist du eine richtige Tingeltante geworden. Aber es ist herrlich. Ja. Und wenn die Leute sich dann so freuen, ja, wenn wir dann so Abende machen, also manche alleine, manche mit Musikern und so, das ist eine Form von Erfolg. Wo kommt eigentlich das Wort her?
Das ist eine gute Frage, ne? Es erfolgt. Also man kennt ja, es erfolgt etwas aber
wir
ja.
Haben was erreicht.
Success,
was
Erfolg. Könnte ich jetzt auch nicht beantworten, aber
so mal recherchieren.
Finde ich aber schön, deine Eingebung, dass du sagst, das ist für dich ein Erfolg, also ein Gefühl des Erfolgs, dass Menschen dich anstrahlen, dass du denen was gibst, dass du die inspirierst.
Wenn du das gespiegelt kriegst. Das ist, glaube ich, das Tollste. Ja. Also eigentlich immer vom Publikum. Und wenn die dich nicht mehr sehen oder nicht mehr sehen wollen, ja, dann, glaube ich, muss man was anderes machen.
Da bist du ja weit von entfernt. Als Schauspielerin, wenn man sich da was, aber es ist vergänglich und ich will jetzt gar nicht dieses Fass aufmachen, ich sage aber nur, let's change the picture, ne? Diese Kampagne, dass eben auch dann teilweise die Rollen nicht da sind. Es gibt so viele tolle Schauspielerinnen auch noch über 60, ne? Ja, aber das will ich jetzt,
ab 60 wird's wieder besser.
Wird's besser. Also es ist dieses zwischen Ende 40 bis Ende 50 ist, glaube ich, so
Also, das ist jetzt auch nicht, aber mir hat meine Kollegin gesagt, und das fand ich, jetzt schieße ich echt quer. Und ich musste da aber echt drüber nachdenken. Die hat gesagt, aber weißt du, wenn ich über Kino nachdenke, so auch tolles altes Kino, ne? Französisches Kino und so weiter. Die sexy Geschichten sind nun mal Leute in den 30ern, von mir aus noch 40ern. Das sind die sexy, gänsefüßigen Figuren, die man sehen möchte, weißt du? Und ich glaube, ja. Trotzdem sollten wir Geschichten auch über Ältere erzählen. Ich finde das richtig, weil viele, also gerade jetzt im Fernsehen. Fernsehen ist nochmal was anderes, weil die Leute, die das Fernsehen konsumieren, und das ist ab 40 aufwärts, die finden sich dann nicht mehr wieder in den Geschichten. Und das ist ein Problem, glaube ich. Aber ich glaube, da sind jetzt viele schon, ist bei vielen ins Bewusstsein gerückt und da wird viel passieren.
Gab es denn in deiner Karriere irgendwann mal einen Moment, wo du tatsächlich dann auch der Situation getraut hast, weil man fängt ja an als Schauspielerin und muss sich erstmal seine Lorbeeren erarbeiten, aber gab es irgendwann mal so einen Erfolg oder eine Rolle oder wo du dann meintest, ja, ich kann so dankbar sein, es läuft wirklich bei mir und ich kriege die Angebote und ich bin da etabliert. Weil ich glaube, da hadert man ja zu Beginn, oder? Hast du das gleich gedacht nach den ersten Rollen? Ja, jetzt habe ich es geschafft als Schauspielerin.
Nee, das habe ich noch nie gedacht.
Du denkst es bis heute noch nicht, dass du es geschafft hast.
Was heißt denn geschafft haben?
Dass du dich etabliert hast.
Aber auch das ist ja vergänglich. Verstehst du, dann kommen irgendwie 10 neue Redakteure, RedakteurInnen,
stimmt,
auch immer wieder
ja.
so nennen, Redakteure.
Ich sage immer Redakteurinnen und Redakteure, also das, aber egal.
Wie auch immer, kommen nach und die haben von dir noch nie gehört. Also ich übertreibe jetzt.
Ja,
aber so,
ich weiß, ja.
Irgendwann gibt es den Punkt, wo sagen dir, wer ist die denn? Das ist die alte Omi mit dem Pudel. Es ist vergänglich. Dieser Beruf, wie jeder andere, ist einfach, und da kannst du noch so viele Oscars gewinnen, so toll das ist, finde das auch toll, obwohl ich BAFTA davon fast noch besser finde. Aber ich denke dann immer so, guck mal, wir hatten so tolle, also mit denen bin ich aufgewachsen, da war ich zwar im Osten, aber was gab es für tolle Schauspieler an den Theatern, mit denen ich aufgewachsen bin. Dann noch Schaubühne, da haben wir uns natürlich hingesehen, weißt du, die Jutta Lampe, Edith Klever, diese ganzen tollen Frauen und Männer, die da waren, ja. Wo sind die? Gut, es leben natürlich nicht mehr alle, aber so vom Winde verweht ist das irgendwie.
Ja,
also,
es
was
ist spannend, ja.
Denn wirklich, weißt du? Außer, dass du sagst, du hast ein paar tolle Filme gemacht und die gucken sich vielleicht Leute später auch nochmal an. Das kann schon sein.
Gut, aber da muss man natürlich sagen, was bleibt denn generell von den meisten Menschen, wenn du nicht Nobelpreisgewinnerin bist oder irgendwas ganz Tolles erfindest, ne? Ja, da bleibt ja gut, aber da bleibt insofern was, dass du natürlich was erfunden hast, was über die Generationen, ne? Genauso wie man sagen kann. Eine, weiß ich nicht, einem Romy Schneider, wobei auch das ist vergänglich. Ich glaube, wer weiß, ob in 3, 4 Generationen Romy Schneider noch auf dem Radar ist. Ich glaub, das wollte ich sagen, wie du sagst, das ist vergänglich, ne? Also
ich habe da so eine Marlene Dietrich-Lesung. Die sehr ruhig ist, aber immer unglaublich gut angenommen wird. Da geht es wirklich, es hat ein Dramaturg gebaut, der Gerhard Ahrens, und der geht so durch ihr Leben in dieser Lesung. Also es ist wirklich, wir haben so ganz tolle Momente, wie du die nicht kennst. Und am Schluss, weißt du, gibt es halt so einen Text, wo du sagst so, ja, und auch nach 32 Jahren, also die hatte neben ihrem Nachttisch einen Notizblock liegen, und da hat sie draufgeschrieben, also wenn sie irgendwann stirbt, wird das 2 Tage in der ganzen Welt vernommen und danach ist es vergessen. Also sie ist auch vergessen. Und dann sage ich halt mal, ja, es passiert aber nicht, weil nach 32 Jahren, und es ist immer noch so, natürlich, die Welt kennt noch immer Marlene Dietrich. Es stimmt aber nicht.
Ja.
Ich hatte jetzt schon junge Leute in den Lesungen, die wissen gar nicht, wer die war.
Aber da kann ich jetzt auch ganz sagen, es gibt ja inzwischen auch schon 10-Jährige, die, also Michael Jackson kennen sie noch, aber die selbst sagen, ja, Madonna, habe ich mal von gehört, aber also ich will jetzt nicht Madonna mit Marlene Dietrich vergleichen, aber es ist so Popkultur und es ist so, dass das immer mehr durch diese Filterblasen, auch die jungen Leute viele Sachen gar nicht mehr auf dem Radar haben, wie früher, ne? Wie unser eins, wir wussten
also
auch,
das
wer
ist
die
normal.
Beatles sind.
Und ich glaube, wenn einem das, ich war ja immer mehr Stones, du warst immer so ein Beatles oder Stones, ich war Stones.
Du warst Team Stones, okay.
Aber insofern, Erfolg, für mich ist es jetzt eine Form von Erfolg, wenn wir so tolle Drehtage haben und das Team so also dann haben wir einfach, was für ein Glücksgefühl. Du gehst am Abend nach Hause und denkst, es ist so ein Miteinander und wir sind alle glücklich, dass wir jeden Morgen da wieder hingehen dürfen. Und es ist viel, was wir machen müssen. Aber es ist eben, das ist ja irgendwie eine kleine Form von Erfolg. Aber irgendwie komme ich mit diesem Wort nicht klar. Erfolg.
Ja, es ist halt ein sehr aufgeladenes Wort, auch muss man sagen.
Ich würde eigentlich sagen, glücklich.
Glücklich oder zufrieden. Claudia, bitte korrigier mich, wenn ich dich falsch interpretiere, aber du wirkst auf mich immer sehr ausgeglichen, sehr souverän, sehr feingeistig gewählt und auch ruhig. Du kannst natürlich in deinen Rollen auch mal richtig aufdrehen und alles geben, aber was bedarf es denn, dass du als Privatfrau auch mal laut wirst und aus der Haut fährst? Kommt das mal vor oder ist das auch ein Berufsthema, dass man natürlich da sich umso mehr zusammenreißen muss, weil natürlich dann viele Leute, die Claudia Michelsen hat sich ja unmöglich benommen, die hat da ja rumgeschimpft und da hat man dann gleich Angst, dass man irgendwie eine doofe Presse hat. Wie ist das? Kannst du mal aus deiner
Hast
Haut?
Du das gehört?
Nein, das habe ich nicht gehört, um Gottes Willen. Das war jetzt an die Tüte gesprochen. Nee. Nein, nein. Aber also kannst du auch mal richtig auf Remi-Demi machen, wenn dich was super ärgert? Du hast ja jetzt zu Beginn gesagt, hast eigentlich
also
meist gute Laune.
Gesagt, ist das länger her? Und wenn ich jetzt so reflektiere, über mein Leben so nachdenke, dann waren das Situationen, natürlich bin ich auch aufbrausend gewesen, schon auch privat, aber wo ich ganz klar in einer Überforderung war.
Wenn einfach alles über den Kopf zusammen
wächst. Wo es zu viel war. Und in meinem Leben waren auch oft Dinge zu viel oder ich bin durch wirklich schwere emotionale Täler gelaufen. Aber die haben wir irgendwie gemeistert alle. Und ich möchte eigentlich gar keine Wut mehr in meinem Leben haben, wenn ich das jetzt ganz ehrlich sagen darf. Ich finde Wut keinen guten Begleiter. Also umso älter ich werde.
Das Gefühl frisst in einem.
Auf Wut kann ich komplett verzichten.
Also
um jetzt um für Gerechtigkeit zu sorgen oder so. Wenn ich sage, so, da kann ich schon eine Kraft aufbringen. Aber wenn was da so querschießt oder ich so Ungerechtigkeiten erlebe, das kann ich schwer aushalten. Oder zugucken und es so sein lassen.
Das ist ein anderes Paar Schuhe, aber ich finde auch so Wut im Privatleben, das ist auch was Schönes, finde ich, vom Älterwerden, dass man da eine Gelassenheit zu entwickeln. Ich habe zwar immer noch Menschen, die wissen genau, welche Trigger sie bei mir auslösen können, dann gehe ich auch immer noch ab wie Schmitz Katze, muss ich sagen. Also es gibt so einen Inner Circle von Menschen, die
genau. Du musst sie mal überraschen.
Ja, die genau
wissen. Du darfst
wissen,
mal nicht abgehen wie Schmitz Katze.
Aber das ist, ich kann meine Emotion da nicht.
Doch, kannst du.
Kann ich? Muss ich trainieren, aber.
Du kannst es.
In welcher Lebensphase hast du dich rückblickend bislang, weil es kann ja sein, dass du dich nochmal groß veränderst, am meisten entwickelt, am meisten verändert? Es gibt ja immer mal so Momente oder auch Jahre, wo man sagt, Mensch, da ist so viel passiert. Bei einigen ist es früher, bei anderen ist es später.
Das klingt jetzt schlimm, wenn ich das sage, aber tatsächlich immer in den schlimmsten Krisen, in den schlimmsten privaten meistens, das waren ja meistens private Krisen, passieren die größten Entwicklungen.
Weil du einfach aus deiner Komfortzone raus musst und weil du dann an dir arbeiten musst, um das zu verarbeiten.
Ja.
Lernt man da auch sehr viel über sich, wie man tickt und wie man die Welt sieht?
Also ich finde, auch da musst du halt in Bewegung bleiben, ne? Also
dass
ich jetzt nur so sage, warum ist das so? Mhm. Wie ist das gekommen? Was ist mein Anteil daran, dass es so gekommen ist? Wieso habe ich das nicht gesehen? Wieso habe ich das zugelassen? Ich hätte die oder den schützen müssen oder was auch immer. Also alles, was da so passiert. Natürlich musst du in die Reflexion gehen, um wohin zu kommen. Also um jeweils einen kleinen Schritt weiterzukommen. Und also das waren tatsächlich, ja, das ist so. Aber ich glaube, das war ganz vielen so. Es sind nicht die glücklichen Phasen, in denen du die großen Schritte machst.
Manchmal verpennt man die auch. Also man verpennt sie nicht, aber es gibt natürlich auch im Rückblick glückliche Phasen, die du
das
in deinem
so
jugendlichen hart. Übermut gar nicht richtig wahrgenommen hast. Und du denkst, hey, was war doch so eine tolle Zeit.
Ja, aber das ist doch verrückt.
Total.
Man weiß es halt in dem Moment nicht. Weißt du, auch als meine Kinder klein waren, ich rede ja eigentlich jetzt gar nicht über das Privatleben, aber so, als die klein waren, ne, was das für eine, das ist jetzt eine Nachricht an alle Eltern. Ja. Auch wenn ihr genervt seid, genießt diese Zeit. Ich klinge jetzt schon wie so eine alte Frau, aber es ist tatsächlich so. Weil man glaubt es nicht. Du drehst dich dreimal um und es ist vorbei. Und dann denkst du, nein, Gott, dieser Alltag mit denen, das war doch eigentlich so schön.
Ja.
Also wir waren natürlich auch ganz viel schief. Ganz viel lief falsch.
Gehört aber auch
trotzdem
dazu.
Dieses Zusammenleben.
Mhm.
Und wie lang ist das? 15 Jahre, 18 Jahre und dann ist ja schon vorbei. Ja.
Wir alle tragen immer mal wieder Masken, auch im Privatleben. Das meine ich jetzt gar nicht böse. Es gibt ja nette Bekannte, die uns kennen, aber nicht unser wahres Ich kennen. Was würdest du sagen, wie viele Menschen kennen denn wirklich die ungefilterte, die pure, die reine Claudia, also so wie sie wirklich tickt und ohne sich vielleicht besser darzustellen, ohne manchmal zu spielen? Das ist, hört sich hart an. Also ich finde auch mit, aber also Bekannte, es gibt ja viele nette Menschen,
wo
die man
so
kennt.
Aufmacht.
Genau, wo man einfach schon auch ein bisschen sich schützt und nicht alles von sich preisgibt.
Nee, ja.
Was würdest du sagen, wie viel sind das, die wirklich dich unplugged und ungefiltert kennen, wo du dein Herz geöffnet hast, wie du auch gesagt hast?
Fünf Frauen und ein Mann.
Na, da müssen sich die Männer ja jetzt mal ein bisschen Gedanken machen, warum das so ist.
Aber das sind alles Freunde. Also jetzt keine Partnerpaare. Also das sind so die so und meine Kinder auch. Obwohl ich da auch nochmal, da gibt es eine andere Öffnung. Weil ich finde nicht, dass die von der Mutter zur Freundin mutieren,
nee,
weißt du? Und dann sag ich, du hörst jetzt
Punkt,
mal alles mal an, was mich so beschäftigt. Nein, auf keinen Fall.
Finden, glaube ich, auch dann so vor allem Teenager-Töchter gar nicht so
ja,
toll, wenn sich
so
Mutti da sind inzwischen. Nee, aber ja. Ich meine, gerade in dieser Phase wäre es dann ein bisschen schwierig. Aber
meine Töchter sind nicht meine Freundin. Nee, das stimmt.
Das ist eine klare Ansage. Gibt es Momente, ich fand das sehr schön und erfrischend, dass du das alles relativ siehst, auch den Erfolg und auch, dass du sagst, es ist Schall und Rauch und es kann alles zu Ende gehen, aber gibt es auch mit der Karriere, du hast dir eine Karriere aufgebaut, auch wenn es nicht gerne ist, wo du manchmal trotzdem Selbstzweifel hast an deinem Können, an dem, was es so, manchmal sagen einige Leute, ja, da kommt so ein Hochstapler-Syndrom hoch, das eigentlich, wie bin ich eigentlich in diese Position gekommen, warum, ich kann ja eigentlich gar nicht so gut schauspielen, gibt's das mal oder bist du da schon, ruhst du in dir und weißt schon, was du kannst?
Ich weiß, glaube ich, zum Großteil, was ich kann, aber ich weiß auch, was ich nicht kann. Und das versuche ich auch zu vermeiden und nicht aufzusuchen. Oder manchmal sogar sehr nervös, dann mich etwas auszusetzen oder also eine Figur oder was auch immer, wo sagst du, boah, da bin ich jetzt so unsicher. Ich weiß noch gar nicht, wie ich die erzählen soll. Weil für mich ist so sehr wichtig, immer sich in den Dienst der Geschichte, in den Dienst der Figur, in den Dienst des Textes. Es ist nicht ich. Der Text wird jetzt von mir interpretiert, sondern ich versuche mich in den Dienst des Textes zu begeben. Das ist jedenfalls immer mein Anspruch. Das gelingt natürlich nicht immer. Und na, ich habe schon auch Momente, wo ich noch irre nervös bin und nicht weiß, ob ich das wirklich da die Richtige bin oder es schaffe, die auch wirklich auszuschöpfen und so dem gerecht zu werden, diese Figur so zu verteidigen, weißt du, dass du der auch alles gibst, was so jetzt notwendig wäre. Das gelingt nicht immer. Das geht gar nicht.
Und das finde ich auch sehr spannend. Es gibt ja auch immer mal Projekte, wo man erst ganz begeistert ist. Das Drehbuch liest sich toll, man hat Bock drauf, aber das Endergebnis ist dann gar nicht so, wie man sich das am Ende hofft. Das gibt's auch mal so Enttäuschung für Schauspielerinnen und Schauspieler, die dann sagen, das Endergebnis ist gar nicht so, wie ich mir das gewünscht habe. Ne?
Weißt du, ich habe auch gerade, das ist eigentlich ganz spannend. Ich habe eine Regisseurin, die ist wirklich großartig. Also wir haben so einen Spaß. Es ist so eine neugierige, wache Frau gerade und der Kameramann, also wir haben ganz tolle Arbeit da gerade. Und dann hat sie so zu mir gesagt, vertrau mir mal, das machen wir so, vertrau mir mal. Und dann habe ich gesagt, nee, bitte versteh das, ich kann dir gar nicht vertrauen. Und das war natürlich so ein Hammer, weil, wieso jetzt?
Moment mal.
Und dann sage ich, naja, weil ich kenne dich ja gar nicht. Und Film, also guck mal, die Figur entsteht jetzt zwar am Set, also wir drehen jetzt, sagen wir mal, 5 Minuten am Tag oder lass es 3 sein und das sind irgendwie eine wichtige Szene, die geht über 3-4 Minuten. Es gibt einen Dialog, was auch immer. Ich weiß ja nicht, ob du wirklich mich siehst. Also ich kann jetzt dir beschreiben, was mir wichtig ist, aber ob du das am Schluss reinschneidest, weil du eben die Figur genauso begreifst und siehst wie ich oder du schneidest einfach nur auf den anderen und lässt mich links liegen, das weiß ich nicht. Das heißt, die Figur entsteht im Schneideraum, danach nochmal komplett neu. Ein ganzer Film entsteht ja nochmal im Schneideraum.
Ja,
da sind wir gar nicht mehr dabei. Und das,
kann man
das
so
vergessen
viel?
Viele Leute immer, ne, wenn sie dann so Schauspieler kritisieren oder sagen, wie schlecht oder wie was auch immer oder der Film ist doof oder das ist sowieso eine deutsche Unart. Ne? Dieses, insofern weiß ich dann manchmal nicht, ich weiß nicht, was dabei rauskommt, weil ich mache den Film nicht alleine. Das ist bei Lesung was anderes, weil da sind wir unmittelbar im Raum, was ich auch glaube, was sich so durchsetzen wird mit AI und allem, was auf uns zurollt. Die Leute suchen das auf, dieses Live-Erlebnis. Das
ja,
ist das,
ich
was
auch.
Die sind so dankbar gerade. Ich spüre das, wie das zunimmt.
Die unmittelbare Nähe und der Austausch.
Total.
eine ganz kleine Zeitreise. Weißt du noch, was dein erster Berufswunsch war als kleines Mädchen? Also
du weißt doch, was mein, also hast du das recherchiert?
Nee.
Ach wirklich, das habe ich, also mir hängt es eigentlich schon ein bisschen aus den Ohren raus, weil ich das wirklich so oft gesagt hatte. Ich wollte Funkerin werden bei der Handelsflotte.
Ach guck mal, so. Nee, das habe ich tatsächlich, ich habe so viele andere Sachen über dich recherchiert, aber da, dass das mir nicht ins Ging.
Totaler Quatsch, ja. ich hab einfach als kleines Mädchen, das hat mit dem Fernweh zu tun, ja. In der DDR. Dann hatte meine Mutter war mehrmals verheiratet oder ist ziemlich oft, ist auch egal, durch verschiedenste Umstände. Und der Michelsen, von dem ich den Namen habe, ist ja nicht mein Vater gewesen. Und der war Seefahrer bei der Handelsflotte. Also ich glaube, da kam so die erste Mal so diese, und dann ist der natürlich immer über die Weltmeere, hat er die Welt bereist. Und das fand ich so unfassbar. Das wollte ich auch. Außerdem wollte ich Jacques Cousteau werden.
Ah, toll. Ja, aber das ist so also, große Träume, finde ich immer.
Und der
schön,
ist auch umstritten inzwischen, aber das will ich gar nicht hören. Na gut, also Jacques Cousteau war so der Traum.
Und wahrscheinlich hast du das auch schon mehrfach erzählt, aber mich interessiert das wirklich bei jedem, den ich spreche, mit was für Gefühlen du so an deine Kindheit-Teenager-Zeit zurückdenkst. Weil ich frag das deswegen, weil ich nicht so happy war. Also ich fand meine Teenager-Zeit richtig doof. Also ich fand auch die Schulzeit doof. Hab da ganz schöne Kämpfe ausgefochten. Das war jetzt kein Drama. Ich wurde auch nicht von meinen Eltern geschlagen und hatte irgendwelche furchtbaren Päckchen zu tragen. Aber es war nicht schön. Was für Gefühle und was für Erinnerungen hast du an diese doch auch prägende Zeit in deinem Leben?
Naja, das wird jetzt, glaube ich, ein bisschen zu privat. Es war jetzt auch nicht so schön, aber ich habe zum Beispiel, es war aber auch ganz viel schön.
Gut, also aber die Ambivalenz des Lebens ist auch da spürbar gewesen. Weil es ist ja so, das Leben ist ambivalent.
Ja, aber was ich aufgesucht habe ab meinem 12. Lebensjahr war das Theater durch Rolf Hoppe. Also meine engste, älteste Freundin, und ich würde sagen, auf jeden Fall meine älteste Freundin ist Christine Hoppe, die ist die Tochter von Rolf. Und Rolf war damals noch in Dresden am Theater. Und das war einfach, also Theater hat zu der Zeit, hatte eine so gigantische politische Wirkung und so ein Input auf junge Leute. Also die Konkurrenz waren Konzerte. So, also Leute sind ins Theater und das war eben meine, also ab dem 12. Lebensjahr, wir sind eigentlich fast jeden Abend ins Theater gegangen. Weil da ging auch politisch einfach die Post ab. Ne? Das war so.
Yes.
Und da ist eben mein einer engster Freund, jetzt weißt du, welcher Mann es ist, Silvester Groth, der war damals ganz jung engagiert am Dresdner Staatsschauspiel mit Dagmar Manzel. Wolfgang Engel hat inszeniert, Cornelia Schmaus war da. Also es war so unfassbar, was da abging.
Also
das war eine sehr gute Zeit.
Kostbare Erinnerung.
Ja, und da war auch dann klar, ich muss ans Theater. Aus dem rein politischen Grund raus. Also es war nicht, ich möchte unterhalten und möchte im Rampenlicht stehen oder im, das habe ich erst viel später begriffen, weil ich dachte, warte mal kurz, wie jetzt? Ich bin das Produkt, was ich verkaufen muss. Das ist ja grauenvoll. Das möchte ich eigentlich gar nicht. Weißt du, das kam dann später. Und es geht darum, wie siehst du aus? Wie trittst du auf? Und lauter so ein Zeug. Damit haben wir uns gar nicht beschäftigt.
Wann hast du das erste Mal dich mit der unschönen Tatsache abgefunden, dass unser Leben endlich ist? Wobei, vielleicht ist es auch gar keine unschöne Tatsache. Ich habe auch schon gehört von Leuten, die finden das gut, dass unser Leben endlich ist, weil es wäre furchtbar, wenn wir unsterblich wären. Wann ist das bei dir das erste Mal ins Bewusstsein eingesickert, dass wir eben nur eine begrenzte Zeit auf Erden haben und die auch nutzen müssen?
Ich weiß dann gar nicht, ob es endlich ist.
Weil du auch glaubst, dass vielleicht, dass da ein Kreislauf ist und dass man tatsächlich Seelen,
ich verstehe,
dass die Seelen
nicht
wandert.
Und da hat auch die Wissenschaft noch keine Lösung gefunden oder eine Erklärung, wo die Energien hingehen. Also in welcher Form auch immer.
Also da bist du offen.
Und dann als Regenbogen wieder auftaucht.
Also tatsächlich.
Ich habe keine Ahnung. Nee, aber ich kann
das
gar nicht so.
Dass die Seele weiterlebt und dass es Wiedergeburt gibt.
Ja, ich bin
gibt.
Da nicht so brutaler Atheist. Also ich hatte auch mit meiner Großmutter so eine, weil die sind natürlich ganz klare Atheisten gewesen, auch in der DDR, und jegliche Form von Religion hat sich verabschiedet oder ist einfach weg, ich nenne es mal Spiritualität, nicht nur Religion. Und ich finde das so brutal, dass ich kann dir jetzt auch keine Antwort geben, ne? Sag ich, das ist meine Haltung dazu, ich bin mir sicher, wir werden wiedergeboren, kann ich auch nicht sagen. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich das Ende dann ist. Also vielleicht ist das so. Müssen wir uns dann unterhalten, wenn es so weit ist?
Du, aber es ist natürlich eine wirklich philosophische Frage auch. Aber trotzdem müssten wir jetzt erstmal davon ausgehen, dass natürlich das Leben, was wir dann jetzt leben, das ist ja endlich. Auch wenn es irgendwann weitergeht und wenn du als Regenwurm oder als was auch immer wiedergeboren wirst, ist es dann bei dir auch im Bewusstsein da, dieses Gefühl, die Zeit ist kostbar, sie wird auch immer kostbarer, je älter ich werde, deswegen will ich dann auch meine Zeit dementsprechend nutzen. Oder ich frage das deswegen, weil ich selbst auch in meinem Alter, ich bin ja auch schon in den 50ern, immer darüber nachdenke, warum verplemper ich jetzt gerade so viel Zeit? Dann sage ich aber auch wieder, hey, weil das so sein soll, weil das gerade wichtig für mich ist. Ich brauche das mal rumzugammeln. Aber viele sagen, nein, du musst doch jetzt jedes Jahr nutzen und alles nochmal ausschöpfen und damit du alles mitnimmst. Wie ist es bei dir so mit diesem Gefühl, die Jahre sind hoffentlich noch viel da, aber es wird weniger und ich möchte die Zeit nutzen, bewusst nutzen.
Also Zeit ist ein riesiges Thema. Und ich habe auch das Gefühl, das wächst täglich. Wir haben ja auch noch diesen Momo-Abend. Das ist ja auch so verrückt, dass der so zu mir kam, ne? Mit Stefan Weinzierl.
Und Michael Ende, der Klassiker, ne? Für Leute, die es nicht mehr wissen.
Ja, genau. Und dann habe ich so gedacht, naja, Momo, ja, warum denn nicht? Das ist ein Kinderbuch oder so. Und dann haben wir uns natürlich, habe ich mich dann mit dem Text mal beschäftigt, mit Stefan. Und es ist so ein großartiger Abend, weil das sind so ein paar Sätze und Wahrheiten, die kleine Momo dann so sagt, da hat jeder mit zu tun. Weil da geht's ja um Zeit und Endlichkeit und erblühen und vergehen und verwelken und wieder erblühen und vergehen. Also, das ist so, also solange der Mensch die Zeit nicht für sich nutzt, ist sie nicht die seine. Das ist auch so, ich meine, großartig. Und da gibt's auch eine Stelle, sagt die eben, was viele nicht mehr konnten, ist einfach die Stille ertragen. Weil in der Stille bekommt sie die Angst, die Menschen, ne? Das heißt, wenn du rumgammelst, sage ich jetzt dir, ich gebe dir jetzt einen Freipass, ist das völlig in Ordnung. Ja. Weil jetzt einfach nur mal zu sein, das ist doch das Größte.
Ich genieße das auch sehr und ich will mir das auch nicht nehmen lassen. Nur manchmal kommt dieses schlechte Gewissen, ich wollte doch das Buch nochmal lesen und das nochmal machen und ich möchte Spanisch besser lernen. Weißt du, dass man gleich so diese
drehst doch um und lass es mit Freude kommen. So, ja, stimmt, das habe ich noch nicht gemacht, ist aber nicht schlimm, jetzt mache ich das vielleicht übermorgen. Ja, ja.
Aber guter
also ich habe, aber für mich ist das auch so tatsächlich und Zeit und auch mit welchen Leuten möchte ich keine Zeit mehr verbringen. Also weil das kommt natürlich auch noch dazu, dass man einfach auch liebevoll, respektvoll, also gar nicht jetzt sagen, die sind doof, sondern das tut mir nicht gut, das lasse ich. Das möchte ich verabschieden, aber liebevoll. Also ne, wo ich sage so, das ist einfach, mit wem möchte ich wirklich meine Zeit verbringen? Also
und das ist nämlich auch da was Schönes, dass du merkst mit dem Älterwerden, dass es eben auch Lebensabschnittsgefährten gibt. Damit meine ich gar nicht Partner, sondern auch Bekannte und Freunde. Ja, es gibt Menschen, die sich dann auch so aufeinander zubewegen, dann haben sie eine Zeit zusammen, dann bewegen sie sich aus welchen Gründen auch immer auseinander und das muss man akzeptieren. Und
vielleicht finden die sich auch wieder, das weißt du ja auch nicht.
Eben also, irgendwie. Deswegen, also das wäre das Universelle und ich finde das ganz spannend, auch mit der Energie, was du sagst und das ist sehr, sehr interessant, wie sich manchmal auch dann Wege kreuzen, dann verliert man sich aus den Augen. Also spannendes Thema. Weißt du noch, wann es bei dir Klick gemacht hat, dass du dich tatsächlich, und damit meine ich gar nicht nur als Schauspielerin, als Mensch, der eine Karriere betreibt, der erfolgreich ist, wobei Erfolg magst du nicht das Wort, aber dass du nicht nur beruflich, sondern dass du dich auch als Privatmensch angenommen hast, weil das ist ja auch, finde ich, eine spannende Reise. Wir alle kennen das, es gibt Glückspilze, die wissen schon mit 19, dass sie sich toll finden und sind total happy mit sich. Es gibt viele, die haben da eine lange Reise. Wann war bei dir so der Punkt, wo du sagtest, doch, das passt schon so und ich mag mich und ich finde mich gut so, wie ich bin.
Nee,
und
das ist bis heute noch ein Problem. Also tatsächlich bin ich da immer noch in der Entwicklungsphase. Da muss ich mich irre disziplinieren und Gott sei Dank habe ich wirklich tatsächlich sehr enge, du weißt ja eben es gibt tatsächlich nur fünf oder nur in Gänsefüßchen oder fünf Frauen und die sind, mit denen bin ich sehr, sehr eng und die spiegeln dann oft etwas, was mir nicht klar ist. Das hängt aber auch immer damit zusammen, in welchen Beziehungen warst du, wo, weißt du, was hast du bekommen, wie wurdest du gestärkt, wurdest du geliebt, wurdest du gefeiert, wurdest du gesehen, wurdest du nicht gesehen, also das macht ja was mit dir und dann kommt natürlich immer noch drauf an, wo kommst du her, wie bist du geprägt worden, aber ich bin nicht an einem Punkt, das kann ich ganz klar sagen, dass ich sage, nee, ich finde mich schon ganz super, so wie ich bin. ich versuche das, auch mit mir da von so ein gutes Verhältnis zu kommen, ne, dass ich nicht immer mit mir diskutieren muss und sagen muss, nee, das stimmt aber auch nicht und das hast du auch nicht gut, sondern es sind schon viele Dinge auch, die sage ich mir auch. Also das hat ja auch was mit Disziplin zu tun. Ich sage mir auch, nein, das hast du gut gemacht. Auch selbst wenn ich weiß, ich hätte Dinge anders machen sollen, aber es sind auch ein paar Dinge ganz gut gelaufen. Trotzdem, ja, und es ist einfach ein konstantes Arbeiten an einem selber. Also, weil ich bin da nicht rund.
Und nee, sag so, das ist ja jetzt erfrischend, dass du da so, aber es gibt ja wirklich auch Menschen, wo du immer erstaunt bist, dass die so in sich ruhen und sich wirklich rundum gut finden. Und das ist ja auch was Schönes, glaube ich, oder?
Also,
ja,
ich habe jetzt nicht, okay. Ich bin jetzt nicht.
Du haderst jetzt nicht oder irgendwas.
Nee. Na doch, hadern schon und dann zweifle ich und so, aber ich ruhe trotzdem in mir. Also ich akzeptiere, dass das so ist, dass da Luft nach oben ist oder dass ich Dinge vielleicht hätte anders kommunizieren müssen oder wie kommst du in, so jetzt kommt das große Wort Selbstliebe, ist sauschwer, finde ich. Was heißt denn das? Also was heißt denn das? Und mir geht's halt so, dass ich das in der Stille am besten aufsuchen kann. Also über eine Form von Meditation oder was auch immer man macht.
Ja, was doch was manchmal wunderbar.
Spaziergänge oder ja, das ist ja. Völlig egal, dass du in Verbindung mit dir selber kommst. Das sind auch so ausgelutschte
Ist
Bonbons,
aber du, wie aber, viele Menschen sind nicht in der Verbindung mit sich selbst? Ja. Das ist ja gerade den Männern fehlt
und
das dann, häufig, dieses Talent.
Und nur dann geht das. Und, ja. Und nur da komme ich in eine Reflexion zu sagen, nee, das ist schon auch ganz in Ordnung, was du da gemacht hast. Mhm. Es ist sogar in Ordnung, dass du das verhauen hast. Also sich selber da auch mal zu verzeihen und zu sagen, ja, du konntest es nicht anders zu diesem Zeitpunkt. Und das ist in Ordnung. Und jetzt geht's weiter. Aber nimm mit, warum das so passiert ist. Also kommst du wieder in die Reflexion.
Ich frage das auch immer aus eigenem Interesse, weil ich ganz lange mit meinem Aussehen gehadert habe. War so ein pickliger, dicklicher Junge. Habe dann mal so eine Phase gehabt, wo ich mich wirklich mochte. Jetzt ist mit dem Älterwerden wieder, wo ich denke, doof. Wann hast du denn
Frieden? Ich muss mal jetzt was sagen.
Ja,
er
bitte.
Sieht ganz großartig
Das ist
aus.
Quatsch, liebe doch, Claudia. Doch. Aber nein, also das ist jetzt die Brille.
Ihr könnt ihn ja jetzt nicht sehen.
Wann hast du denn das erste Mal Frieden mit deinem Aussehen? Auch mit deinem Körper, ja, guck mal, ja, das ist doch.
Ne. Oh Gott.
Ja, weil also das finde ich ja auch, weißt du, gerade als Schauspielerin, wo man so auf dem Präsentierteller ja, ist und man absolut. Sieht es ja und man wird ja, also manchmal denkt man wahrscheinlich auch, oh mein Gott, jetzt die Kamera hält so rauf und da muss man ja auch mutig sein und manchmal gerade bei Rollen, wo man jetzt nicht glamourmäßig ist.
Aber das ist ja, am einfachsten.
Das ist einfach, okay. Hm.
Das ist, also wenn das Figuren sind, ist das was ganz anderes, finde ich. Und da bewundere ich auch, also zum Beispiel für mich die Königin der Uneitelkeiten ist Sandra Hüller, weil Sandra gibt sich eben auch komplett in den Dienst der Geschichte, der Figur. Und dann geht es gar nicht mehr darum, wie sehe ich aus. Ja? Und dadurch wächst sie halt auch ständig über sich selbst hinaus. Also großartig. Und dann wird sie auch irre schön dabei. Das ist ja auch nochmal so verrückt.
Aber jetzt mal
das
ist Profane,
das,
ne?
So,
ich
das
meine,
Profane
ist, weil du ja auch auf dem Red Carpet bist und man,
ja, das
man,
ist
also
aber auch ein Job. Wieder. Das habe ich wirklich und ich habe, also ich war ja mal fast 7 Jahre in Amerika und dann davor bin ich nie auf irgendwelche roten Teppiche oder sowas. Das hat mich fand ich einfach nur doof, hat mich nicht interessiert. Und ich muss aber sagen, das ist natürlich Quatsch, weil es gehört dazu. Und das habe ich in Amerika gelernt. Und auch das ist ein Job. Presse ist ein Job. Auf den roten Teppich zu gehen, ist ein Job. Und dann gehört eben alles dazu, was man eben tun kann, dass du dich gut fühlst. Wenn du sagst, nee, ich gehe da in Jeans und T-Shirt, fühle mich aber so am besten, auch in Ordnung. Ist überhaupt nicht schlimm.
Trotzdem nochmal die Frage,
ja,
wann das so,
mir.
Ja, weil das ist ja eine
mir
Reise.
Gar nicht
und
so, ich, auch das ist ein Lernprozess, ne? Also, weil der Körper wird älter. So, jetzt nimm das mal an. Ich bin natürlich nicht mehr 20 und das nimm jetzt an, dass der Körper auch in seinem Älterwerden in Ordnung ist. Aber auch da hängt viel von deiner Umgebung ab, sag ich dir. Oder wie weit lässt du es zu, wie die Umgebung damit umgeht oder was auch immer, was du für Bemerkungen kriegst. Und gerade in diesem Job, das ist natürlich wirklich ein Fleischmarkt. Und wie oft, ich möchte gar nicht die Gespräche hören von Regisseuren oder Produzenten oder so, ne, die dann sagen, oh mein Gott, ist die alt geworden oder so, ne? Das passiert. Die sieht so alt aus. Oder keine Ahnung.
Ja, da ist natürlich auch das
der ist zu dick,
gnadenlos,
der ist zu dünn,
ne?
Was auch immer.
Aber das, finde ich, ist eben auch eine Herausforderung, auch wenn das jetzt vielleicht für einige sich zu profan anhört. Wir alle werden ja älter, aber es ist auch eine Herausforderung, selbst für uneitle Menschen, dass der Körper einfach sich verändert. Gott sei Dank ist es ein sehr schleichender Prozess. Das ist das Gute von der Natur, dass es nicht irgendwie von heute auf morgen geht. Aber das muss ich immer einordnen, weil viele heterosexuelle Männer sind da ja so ganz mit sich fein und finden sich auch mit irgendwie 180 Kilo ganz toll. Als schwuler Mann ist es, glaube ich, ähnlich schwierig zu altern wie als Frau auch, ja, weil wir einfach doch, Frauen werden immer sehr auch bewertet durch Optik, wo Männer von gefeit sind. Das finde ich auch eine ganz komische Geschichte, ehrlich gesagt, auch ungerecht. Ja. Da sollte man sich viel mehr nochmal auf die Hinterbeine stellen. Ja. Aber ist das eine Sache auch, die bei dir ein Lernprozess ist, damit umzugehen, dass man eben tatsächlich auch älter wird? Und wie du schon sagst, du möchtest gar nicht wissen, was da teilweise an Gesprächen ist. Es ist doch eigentlich schlimm, dass man immer so bewertet wird und auch von Augen durchleuchtet wird und dann auch gleich irgendwie einsortiert wird und die ist sexy und die ist nicht mehr so sexy. Mhm. Was geht da an dir vor? Ist das auch noch eine Reise, auf die wir uns alle als begeben müssen, oder wird sich das nie ändern mit diesem Jugendkult und nur jung ist toll?
Na, du kannst es ja nur selber ändern. Also, was auch nicht einfach ist, ne, weil wir in dieser ganzen Instagram-Welt und ständig in Vergleiche geschleudert werden. Also ich meine, wir können das jetzt, glaube ich, noch besser handeln, aber so die ganzen wirklich sehr jungen Menschen, also du sagst jetzt Pubertät, 12, 13, 14, 15, das heißt, du wirst zugeballert damit, wie du zu sein hast, was wirklich top ist, was top or flop, oder hieß das früher, das heißt wahrscheinlich jetzt komplett anders, in or out, oder whatever it is.
Cringe ist das. Wenn es cringe ist,
Das habe ich noch nie gehört.
Hast du noch nie gehört?
Was heißt cringe?
Cringe like, heißt Hochnot peinlich, also du bist peinlich.
Oh
also
Gott,
cringe,
you're so cringe.
Ist,
und was Mama, ist, wenn du so top bist, was sagst du dann?
You slay. Aber das kann sein, dass es auch schon wieder out ist. Ich bin ja jetzt auch kein junger Mensch, aber ich weiß, ja, du, das ist halt dann auch so eine Berufskrankheit. Als Journalist musst du halt dann auch immer so ein bisschen wissen.
Ja, noch nie gehört, aber so cringe.
Du slayst, Claudia, du slayst. Von Dragon Slayer, ne? Also du erlegst da was. Das ist einfach so ein, ja, aber ich bin da total bei dir und ich finde es umso tragischer, dass ja jetzt schon 20, 25-Jährige mit Botox und Lippenaufspritzen anfangen, weil sie in dieser Bubble komplett gefangen sind, oder?
Aber ich muss jetzt was sagen, es gibt auch die anderen Kids, sage ich jetzt mal, also ich kenne ein paar sogar, die in die Natur gehen, die wandern gehen, die campen, die
das totale,
Holzschnitzen, die
totale Gegenbeispiel.
Pflanzen,
ja.
die
die sich auch engagieren,
sich um
die
Vögel
was tun.
Ja. Und also weißt du, das, die gibt es.
Also die,
und die sind meine große Hoffnung.
Ich habe
das
auch
ist
große.
Herrlich. Also so, das andere, das hat ja keinen Bestand. Also ich hoffe, die finden zu sich selber, wie auch immer. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll, wenn das nur über diesen medialen Wahnsinn ist, weil wie sieht das dann in 10 Jahren aus? 20 Jahren? Also was haben die denn für ein Fundament? Ich hoffe nur, sie begeben sich irgendwann selber dann auf den Weg und sagen, nee, das ist mir zu hohl, zu leer. Ich brauche jetzt mal was anderes. Ich muss jetzt einfach mal meine nackten Füße auf die Erde stellen und mal gucken, was sich da verbindet.
Und ist auch die große Frage, inwieweit jetzt die ganz junge Generation das überhaupt noch hinkriegt, ohne das Smartphone klarzukommen. Weil ich sag dir, wenn das so weitergeht, werden die sich irgendwann, wie bei so einer Science-Fiction-Vision, wenn das möglich ist, sich das hier zu implantieren als Chip und so, und es ist dann ein Hologramm und alles nur noch virtuell, dann machen die das. Weil also da wir sind ja die Generation analog und können damit noch anders umgehen. Und selbst ich entwickle schon Suchtfaktoren. Die jungen Leute können ja gar nicht mehr.
Nee,
und da
aber
frage
ich muss dir sagen, meine beiden Töchter sind nicht mit ihrem Telefon verbunden. Jüngere hat sogar sich noch extra so ein Telefon besorgt, wo kein Internet dran ist.
Sehr. Also
in
den 20ern sind deine Kids jetzt.
Sie ist Anfang 20, anders. Das ist schon 27.
Ja gut, aber
kann
das
man ja auch nachlesen, deswegen darf ich sagen.
Ja, aber das ist doch...
Die
macht Hoffnung.
Also weißt du, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, diese alten Telefone, wo du einfach kein Internet hast.
Ja, ich weiß, diese Knochen, diese ganzen, so Nokia-Handy.
Und das überprüft sie bei sich selber. Sie merkt das, oh, das wird jetzt hier zu viel. Löscht dann auch Instagram und so, ne? Ist da gar nicht auffindbar.
Ja.
Und dann schaltet sie um auf dieses andere Telefon.
Gut, finde ich,
das
lässt hoffen.
Also die gibt
hoffen,
es auch. Also ich muss einfach, ich orientiere mich jetzt an denen. Bin ich irgendwie hoffnungsvoller.
Claudia, wofür bist du gerade im Hier und Jetzt aktuell dankbar in deinem Leben? Weil ich finde immer, Dankbarkeit ist was sehr Schönes. Wir alle sind viel zu selten dankbar für das, was wir alles an schönen Dingen haben. Gerade wenn wir sehen, was alles schiefläuft auf der Welt. Und
naja, tatsächlich schon, dass ich hier leben darf, dass ich hier reingeboren wurde und nicht woanders hin, weil du dir ja mal nun nicht aussuchen kannst.
Das ist ein Lottogewinn, dass wir in der westlichen Welt gewonnen sind, ja.
Das muss man sich, glaube ich, jeden Tag mal klar machen. Also, wo wir hier eigentlich, was wir alles haben, wo wir sind, wie das funktioniert, was, bei allem, was nicht funktioniert, bei allem, was gegen die Wand fährt und bei allem, was gegen die Wand gefahren wird und so weiter. Trotzdem sind wir immer noch in einem funktionierenden Land. Wenn du einen Krankenwagen rufst, dann kommt der. Also, das ist, weißt du, das, und viel mehr gibt es eigentlich dazu gar nicht zu sagen. Ich kann natürlich sagen, ja, ich suche dann die Natur auf und bin dankbar im Moment für meine Familie und die Natur. Und das ist
schön, ja, was, und das ist
und
doch
eben
toll.
Auch und wirklich, jetzt schließen wir das, dass ich jeden Morgen aufwache und denke, ist ja toll. Ich bin wieder aufgewacht.
Ja. Ja, damit haben wir schon fast den Bogen, aber drei Fragen habe ich noch, liebe Claudia.
Aber das liegt natürlich das auch, hängt auch nochmal mit diesem Unfall. Also ich hatte ja so einen schlimmen Unfall, ich habe da eigentlich nicht drüber geredet. Aber eben, da war es auch mal. Und das war das zweite Mal in meinem Leben, also wo es wirklich tatsächlich sauknapp war. Also es hätte auch ganz anders ausgehen können. So.
Das Universum hat es gut mit dir gemeint. Ich,
nochmal, na,
ich
sag jetzt von der Schippe gesprochen.
Atheistisch ausgedrückt, das hätte ja der liebe Gott oder wer auch immer, aber das war einfach. Und da ist man, glaube ich, dann auch ganz anders geerdet, oder? Wenn man sowas erlebt und überlebt, dass man dann sagt, Mensch.
Das kam nicht, das kommt nicht sofort, das kam bei mir, kommt das eigentlich jetzt immer. Jeden Tag ein kleines Stück mehr. Es ist gar nicht so, dass du sagst, dann hatte ich die Erleuchtung und jetzt bin ich dankbar jeden Tag, dass ich noch da bin. Nee, aber Dinge relativieren sich auch nochmal enorm.
Wenn du auf dein Leben zurückblickst, was war da für dich einen Schlüssel oder die Schlüssel, dass du heute sagen kannst, ich führe ein zufriedenes Leben, das läuft bei mir, weil ich bin da am festen überzeugt, wir können ja vieles steuern. Natürlich ist auch einiges nicht kontrollierbar, vieles ist auch eine Sache von zur richtigen Zeit am richtigen Ort, Glück haben, die richtigen Menschen kennen, aber dass wir Zufriedenheit haben, das ist ja einer der Grundziele, glaube ich. Wir möchten ein schönes, zufriedenes, glückliches Leben führen. Was ist da mit der Lebensreise, die du zurückgelegt hast, für dich da wichtig gewesen, um das heute sagen zu können?
Also ich würde jetzt sagen, alle Täler, die ich durchschreiten musste, waren essentiell.
Da ging es ja um die Entwicklung, ne? Aber also das, da hatte ich dich ja gefragt, was für dich eine prägende Phase war, was die dich weitergebracht hat. Aber hier geht es ja jetzt wirklich darum, dass man, weil wir alle streben ja nach Zufriedenheit oder das Streben nach Glück. Ich sage aber Zufriedenheit, weil Glück ist für mich zu flüchtig. Zufriedenheit ist das, was wir eigentlich
anstreben. Das finde ich immer nicht. Ich finde
Glück gar nicht. Guck
viel
mal.
Größer.
Ja. Aber das ist so kurz, findest du nicht?
Nee.
Glück ist doch ein Gefühl, was man
Glück
nur kurz
spürt. Glück ist
doch
in allem. Also guck mal, also Glück ist ja in dem kleinen Moment, also für mich jetzt so. Glück ist jetzt, mit dir hier so sitzen zu können in so einem tollen Hotel und irgendwie, wir haben ein tolles Gespräch. Das ist doch auch schon ein kleines Glück, weißt du? Da gestern am Set zu sein in Magdeburg, das ist Glück. Ich habe nicht so diese, ich bin nicht an so einem Punkt, der sagt, boah, ich bin wirklich zufrieden mit meinem Leben. Das klingt für mich nach so einem Fazitstrich.
Dass man ist angekommen.
So, ich bin angekommen und jetzt bin ich wirklich sehr zufrieden mit meinem Leben.
Okay, aber das finde ich gut,
das bin ich gar nicht.
So, weil Glück, finde ich, ist was Wunderbares, da bin ich total bei dir. Aber ich habe das Gefühl, das Gefühl Glück ist nur kurz. Und ich finde, so eine Zufriedenheit ist ja das, was dauerhaft da ist. Aber bitte widersprich mir gerne, das meine ich damit, weißt du? Weil so Glück ist, wenn du mit irgendeinem geliebten Menschen einen tollen Moment erlebst, du sitzt, keine Ahnung, Klischee hoch 10 an einem Traumstand und die Sonne geht unter und das ist ein Moment, der dich mit Glück durchflutet. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen sehr cheesy, dieses Beispiel, aber egal. Das ist für die meisten einfach ein Glücksgefühl. Aber das ist kurz, finde ich, während eben so eine Zufriedenheit, deswegen meine ich das. Aber du sagst, Glück ist für dich das Tollere.
Zufrieden finde ich jetzt auch spannend, weil über dieses Wort müssten wir jetzt auch länger reden, weil zufrieden, du bist im Frieden. Ja, nennen wir das jetzt mal so, du bist im Frieden mit dir, also da kommt es ja irgendwie her, zufrieden. Ich bin schon im Frieden mit mir, das stimmt schon, also immer mehr. Also jeden Tag einen kleinen Schritt weiter. Es ist jetzt nicht so komplettiert, also wie gesagt, du bist jetzt komplett angekommen und jetzt bin komplett zufrieden und alles ist schön. Es ist sehr vieles sehr schön und ich bin sehr dankbar für vieles, was in meinem Leben ist und wie es gerade ist. Aber ja, bist du im Frieden mit dir? Ich glaube, das finde ich eigentlich. Zufrieden hat auch komischerweise so was Sattes.
Ja, das stimmt. Habe ich auch so noch nie gesehen, aber ich finde das auch sehr spannend, wie du die Wörter so sezierst, weil du ja auch gesagt hast, woher kommt eigentlich das Wort Erfolg und so. Welches Lebensmotto hast du oder hast du immer mal wieder verschiedene Ich sage, das ist natürlich auch ein Running Gag mit diesen Kalendersprüchen, aber ich muss dir sagen, ich persönlich finde, es gibt wunderbare Sprüche. Also ich meine, Leitspruch ist Panterei, alles fließt, weil das für mich das Leben gut darstellt. Ne? Also wir haben ja darüber gesprochen, dass alles im Fluss ist und dass man sich eben auch mal wegbewegt von Dingen, hinbewegt, dass man auch nichts festhalten kann, dass sich alles verändert. Hast du irgendein Lebensmotto? Oder?
Bei mir ist es schon ewig, weil ich das auch nicht immer schaffe oder sehr oft nicht schaffe, ist halt jetzt, ja. Also das ist die größte Aufgabe überhaupt, also das zu schaffen und nicht immer in der Zukunft zu denken, ja, aber wenn dann das und dann müsste doch das und dann wünsche ich mir das oder du gehst zurück in die Vergangenheit, was man tunlichst vermeiden soll, es sei denn, du musst was aufarbeiten oder reflektieren, da finde ich das richtig, aber eigentlich, es ist, also, wie es ist.
Das Hier und Jetzt. Du möchtest, dass das
also,
muss man
es
sich
ist,
immer,
wie es ist. Ja. Und auf dem Grabstein von meinem Großvater, sage ich jetzt wirklich, da steht, jedes Ding hat seine Zeit.
Das ist es. Und das, zum Beispiel Panterei ist das beinhaltet. Das alles hat seine Zeit. Und das, du musst dann auch loslassen können. Du musst akzeptieren, dass du Dinge, nicht, dass nicht Dinge immer so
das
bleiben.
Das finde ich übrigens sehr schwer, weil viele Leute einem immer schnell raten, lass mal los jetzt. Wenn das so ginge, wunderbar. Du sag mir, wo der Hebel ist und wir schalten um. Das geht nicht. Das kann man auch niemandem raten. Also ich finde das, ja, jetzt lass mal los, musst jetzt mal loslassen. Die Kinder, ne, und was auch immer da alles im Leben so passiert. Nee, muss sich von alleine, es ist ein Prozess, bis du irgendetwas lösen kannst, so, und es wirklich verabschieden kannst, aber also im Guten, um auch vielleicht dann eben, glaube ich, dem Neuen begegnen zu können. Und das ist natürlich dann herrlich.
Das ist herrlich, aber es ist, wie gesagt, ein Prozess und finde ich auch sehr inspirierend, dass du sagst, das kann man nicht mit Knopfdruck, weil vieles wird uns so eingetreten, auch von
so ein
Ratgebern.
Blöder Ratschlag.
Und, lass doch einfach.
Jetzt muss einfach mal loslassen jetzt.
Ui. Ja. Welchen guten Rat würdest du der 18-jährigen Claudia geben, wenn du die Chance
der
hättest, ihr Herz,
Claudia?
Ja, ganz jung, noch ein bisschen Selbstfindungsphase.
Ach, ich weiß nicht. Ich finde, die 18-Jährige hat das schon ganz gut gemacht. War irre viel Mut da. Und ich war ein ganz scheues Kind. Also meine Großmutter hat zu mir gesagt, als ich gesagt habe, ich gehe mit 16 an die Ernst Busch, da hat die gesagt, nein, bloß nicht, du heulst doch immer, die macht dich da fertig oder irgendwie sowas, das schaffst du doch gar nicht. Und das stimmt nicht, ich bin dort komplett aufgeblüht, für mich war es das Richtigste, was ich machen konnte, also es war ideal.
Und da warst du auch mutig, wurdest mutig, wo du...
Da war ich gar nicht so, aber später
aber den Sprung,
dann,
dass du
also
das
später
gemacht hast,
auch nach Amerika einfach so. Ich hatte eine sehr gute Theaterkarriere als sehr junge Frau in Berlin, habe ja überall gespielt und mit den größten, tollsten Regisseuren konnte ich arbeiten, ja, also alle hintereinander weg. Und das alles hinzuschmeißen und zu sagen, nee, ich gehe jetzt nach Amerika, also das
muss
musst du erstmal haben,
erst
diesen Mut.
Ne?
Und da ging es mir nicht darum, dort den Beruf weiterzumachen. Ich dachte, der Beruf ist zu Ende. Ich bin im Prinzip dahin gegangen, konnte
ja
kein Wort Englisch.
Hast du einen Cut gemacht?
Wirklich,
Wahnsinn,
kein Wort Englisch.
Ja, krass.
Und habe gesagt, nee, da wird schon sich irgendwas Neues ergeben. Und das war nicht mein Land der Träume. Ich wollte immer nach Frankreich und eigentlich sowieso nur nach Paris. Also, das war ganz schön mutig.
Ich finde es immer toll, wenn man sich was traut im Leben. Das muss ich auch sagen.
Also immer, ich finde immer mutiger sein, als man glaubt, mutig sein zu können. Riskiert alles.
Ja. Ich wünsche dir gute Quoten für Informant Angst über der Stadt. Ja. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei deinen Lesungen, ganz viel Erfolg für neue Projekte. Und ich muss jetzt noch eine Fanfrage stellen, nämlich Kudamm, soll es doch eine neue Staffel geben? Seid ihr da schon in der Vorarbeit?
Deswegen ist ja das Jahr so komisch verlaufen. Also ich habe so viele Freiräume dieses Jahr, aber ich finde das jetzt, ehrlich gesagt, war das alles richtig, so wie es ist.
Also wir können uns freuen auf eine weitere
Januar
Staffel.
Januar drehen wir.
1977. Wow,
kann
das
ich dir
ist natürlich
sagen.
Ein Spruch. Ja. Claudia, vielen lieben Dank. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Alles Gute für dich.
Danke dir.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.